Hello, welcome back zu Voices and Choices. Ich freue mich total, dass du am Start bist und hoffe, dass du eine ganz tolle Zeit hattest seit der letzten Folge. Es ist ja anscheinend Sommer geworden. Es war sehr schön die letzten Tage und ich hoffe wirklich stark, dass es so bleibt, weil die Sonne macht auf jeden Fall was mit der allgemeinen Laune, habe ich das Gefühl. Und es wird auch langsam Zeit, wir haben es Ende Mai. Ich komme gerade aus einer Woche in der Heimat bei meinen Eltern und das hat mir richtig gut getan. Wir wohnen da sehr ländlich und die Natur bringt einen so runter, es ist echt krass. Und ich habe gemerkt, dass ich ursprünglich ja mal ein Landei war, also quasi so aufgewachsen bin. Jetzt nicht super, super ländlich, aber schon ländlich. Und das schon auch irgendwo in mir habe und mich das total zur Ruhe bringt. Zumindest verglichen zu meiner aktuellen Wohnsituation hier mitten in Stuttgart ist das ein komplettes Kontrastprogramm. Ich war super viel spazieren, habe so vor mich hin reflektiert dabei, habe FreundInnen getroffen und mir ist klar geworden, dass wir alle so ein anderes Leben eingeschlagen haben. Das ist echt krass, gefühlt stehe ich mit manchen an total verschiedenen Punkten im Leben und wir haben total unterschiedliche Lebensrealitäten, aber ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, dass sich das auf unsere Beziehung als solche ausgewirkt hat, aber mich hat es trotzdem ein bisschen zum Nachdenken angeregt, wie ich eigentlich dazu stehe, wo ich so stehe. Und ich muss sagen, ich habe in mir so einen Drive, Dinge zu starten, mich zu verbessern, mein Leben in die Hand zu nehmen, immer weiterzukommen, über mich hinauszuwachsen und irgendwie was Cooles zu machen, was Cooles draus zu machen. Und das ist zum Beispiel eine Eigenschaft, die mag ich sehr an mir und für die bin ich auch sehr dankbar, also wirklich sehr sogar. Und gleichzeitig, wie bei, ich glaube, jeder Eigenschaft, gibt es auch eine andere Seite der Medaille, denn dieser Drive führt eben auch dazu, dass ich perfektionistisch bin, dass ich manchmal zu ambitioniert bin, schwer loslassen kann und eben auch das Gefühl habe, mein Leben und meine 20er oftmals nicht genug zu genießen. Und das führt dazu, dass ich mich eigentlich ständig frage, ob es genug ist oder ob ich nicht mehr hätte schaffen und erreichen können bis hierher. Und das führt dazu und liegt auch daran, dass ich mich vergleiche und zwar damit, wo andere im Leben stehen, also aus meinem Umfeld, in meinem Alter und auch mit allen, wo ich das Gefühl habe, dass die auch sonst in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Und ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber für mich fühlt sich das an wie behind in life zu sein. Im Englischen lässt sich das in dem Fall irgendwie einfach besser ausdrücken. Einfach zurückzuliegen oder nicht mitzuhalten, nicht an den Punkten zu sein, wo andere stehen. Und das fühlt sich ganz komisch an. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Für mich ist es jetzt in meinen 20ern, also ich bin 25, etwas, was mich wirklich akut beschäftigt. Aber ich stelle jetzt einfach mal die Hypothese auf, dass beschäftigt uns wahrscheinlich generationsübergreifend in jedem Alter irgendwie. Der Unterschied ist halt, dass Meilensteine bisher erreicht wurden oder auch nicht. Und mit Meilensteinen meine ich jetzt sowas wie das Studium oder eine Ausbildung abzuschließen, den Berufseinstieg, ein bestimmtes Gehalt zu verdienen, Beförderungen, vielleicht auch eine Selbstständigkeit, einen Partner oder eine Partnerin zu finden, heiraten, Eltern werden und so weiter und so fort. Es gibt natürlich viel mehr Meilensteine und es ist auch super subjektiv, was man selber als Meilenstein betrachtet. Aber das sind, denke ich, so Beispiele, die uns allen mehr oder weniger bekannt vorkommen und auch in der Gesellschaft verankert sind. Ich erinnere mich, dass ich mit 18 immer, oder so um den Dreh zumindest, immer so eine gewisse Vorstellung davon hatte, wie mein Leben entlang dieser Meilensteine, die ich aufgelistet, verlaufen soll. Die, glaube ich, auch ziemlich mit dem übereinstimmen, was so als Normalität gilt und was ich zum Beispiel auch bei meinen Eltern wahrgenommen habe. Ich war damals in meiner Ausbildung, mit meiner ersten großen Liebe zusammen und ich war mir ziemlich sicher, dass ich erst studiere, dann in einen Job einsteige, um so ein bisschen Karriere zu machen, wie man das halt so denkt, mit 27 dann heirate und mit 29 mein erstes Kind bekomme, dann irgendwann ein zweites und vielleicht auch noch ein drittes, weil ich selber zwei Schwestern habe und das sehr schön finde, zu dritt aufgewachsen zu sein. Und so ungefähr sah dann der Fahrplan damals aus und ich muss heute wirklich, ich muss einfach über mich selber schmunzeln, wenn ich so darüber nachdenke, weil ich mittlerweile weiß, dass so ein Fahrplan für mich einfach überhaupt nicht, in Klammern mehr, existiert. Ich habe in den letzten ein, zwei Jahren auch so zum ersten Mal richtig intensiv darüber nachgedacht, ob ich das überhaupt will oder was ich davon will. Also will ich eigentlich heiraten oder möchte ich überhaupt Kinder bekommen? Also insbesondere Kinder, das ist so eine tiefgreifende und lebensverändernde Entscheidung. Und ich möchte einfach für mich sicherstellen und auch für meine zukünftigen eventuell Kinder, dass es auch wirklich mein Wunsch ist. Also dass ich das wirklich möchte und mir das vorstellen kann, das verantworten kann vor allen Dingen auch. Oder ob das einfach nur so eine gesellschaftliche Norm oder Vorstellung ist, die ich für mich übernehme, weil das irgendwie, weil ich das als den Weg wahrnehme, für den man sich am Ende des Tages auch am wenigsten rechtfertigen muss und der irgendwie so normal ist. Ja, wie dem auch sei, die Vorstellung, so ganz genau zu wissen, was in den nächsten 10 Jahren passiert, finde ich Stand heute, also Stand 25, absolut stressig. Ich glaube, auf dieses klassische, wo sehen Sie sich in den nächsten 5 Jahren, auf diese Frage in so Bewerbungsgesprächen, ich glaube, ich wüsste einfach nicht mal eine Antwort. Also wahrscheinlich würde ich irgendwie da sitzen und sowas sagen wie, ja, also eine eigene Wohnung wäre nett, aber das denke ich auch nur. Wo, habe ich eigentlich auch keinen Plan, könnte überall sein. Also, ja, ich habe Stand jetzt nicht mal einen Plan, wo ich in 3 Monaten sein werde, weil sich einfach mal wirklich alles verändert. Also ich schreibe aktuell meine Bachelorarbeit, ergo mein Studium endet und damit auch mein Job, weil ich als Studentin eingestellt bin. Und ich muss Ende August ausziehen. Stand jetzt habe ich also weder ein Studium noch einen Job noch eine Wohnung. Wird fun. Ich finde es wirklich, also schon fast lustig, weil es einfach so absurd klingt. Also wirklich so eine komplette Lebensgrundlage, alles, was so Stabilität gibt, ist dann einfach weg. Und was ich sagen will, ist, manchmal kommen so Veränderungen alle auf einmal und ich möchte dann auch irgendwie flexibel genug sein, diesen Plan, den es ja irgendwie gibt, aber irgendwie auch nicht, zumindest on the fly justieren zu können. Wenn ich jetzt so einen komplett durchstrukturierten Plan hätte, das wäre wie so ein Kartenhaus, wenn da jetzt so eine Karte rausgezogen wird, so ganz unten von der Base, das würde ja alles, also es würde einfach zusammenstürzen. Und ich glaube, wenn ich diesen strukturierten Plan hätte, dann würde mir das, glaube ich, mehr Angst machen, als es das jetzt aktuell tatsächlich tut. Ich habe nämlich mal gelesen, dass sich Aufregung und Angst als Emotionen sehr gleich anfühlen und man das Narrativ für sich einfach ändern kann. Also, und das glaube ich wirklich, also ich glaube, wenn ich mir sage, ich habe Angst davor, dann fühlt sich das auch so an. Ich sage mir aber, ich bin aufgeregt und diese gewisse Unsicherheit, die da jetzt ja aktuell in der Luft schwebt, die finde ich auch irgendwie spannend, weil ich mich frage, was wohl als nächstes kommt. Also irgendwie denke ich mir so, ja, I really don't know. Und das ist ja irgendwie auch so ein, also ja, irgendwie spannend. Und zum Glück für mich ist der Wert Freiheit für mich auch wichtiger als Sicherheit zum Beispiel. Deswegen, das kommt da später wahrscheinlich auch nochmal mit rein. Und aus der Perspektive betrachtet, könnte ich gerade auch tatsächlich nicht freier und unabhängiger sein. Also dadurch, dass mein Zimmer zum Beispiel vorher möbliert war, besitze ich auch quasi nichts. Also ich habe nicht mal einen eigenen Kleiderschrank. Also tatsächlich nicht mal materiellen Ballast, der mich irgendwo festhalten könnte und der es mir schwer machen könnte, meine Situation zu verändern. Und das führt auch dazu, dass ich weniger mentalen Ballast spüre, eben weil ich das Gefühl habe, im Zweifel bin ich echt ungebunden und kann ja mehr oder weniger machen, was gerade ansteht und flexibel sein. Und das finde ich irgendwie sehr befreiend. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass es auch da keine andere Seite gibt. Ich erzähle das jetzt so ausführlich, weil ich mir vorstellen könnte, dass das vielleicht mit manchen von euch resoniert, zumindest kleinere Veränderungen und dass es sich vielleicht auch spannend anfühlen kann. Aber, und das wäre, da werden jetzt vielleicht auch manche von euch sich angesprochen fühlen, hoffe ich, denke ich, vermute ich. Und zwar, dass es auch da eine andere Seite der Medaille gibt. Ich muss nämlich auch sagen, ich erkenne den Wert zu setteln. Also ich erkenne Wert darin zu setteln und sich etwas aufzubauen, eine eigene Wohnung zu haben, eigene Möbel, so ein festes Zuhause, eine feste Base. Und ich habe auch eine gewisse Sehnsucht danach. Das ist schon auch voll in mir. Und insbesondere, wenn ich erlebe, wie das ist, also wenn ich bei FreundInnen bin, in einer superschönen Wohnung, mit dem Partner oder der Partnerin vielleicht sogar, dann kickt das so richtig rein. Und insbesondere eben die Frage, warum ich das nicht auch schon habe oder ob ich was verpasse oder ob ich vielleicht zurückliege, als wären das ja Achievements und Ziele, die ich noch nicht erreicht habe, die ich mir noch nicht auf die Fahne schreiben kann sozusagen. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dieses Gefühl zurückzuliegen, kommt ja eigentlich nur darauf an oder kommt ja nur auf, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Ich meine, irgendwie auch logisch, denn ohne diesen Referenzwert wüssten wir ja auch gar nicht, dass es auch andere Lebensmodelle gibt oder dass man an unterschiedlichen Positionen sein kann. Das ist ja einfach nur dadurch, dass wir beobachten, dass es auch andere Lebensrealitäten gibt und das dann mit unserer Lebensrealität vergleichen. Und ich sag's, wie es ist. Ich hatte ja auch schon mal eine Folge über das Vergleichen. Comparison is the thief of joy. Ich finde, dieser Satz, der trifft es einfach auf den Punkt. Das ist nämlich einfach so. Und gleichzeitig können wir es auch nicht komplett vermeiden. Wir vergleichen uns unterbewusst und automatisch so oft. Ich habe letztens gelesen, dass es 10% von unserem Denkvermögen, unserer Denkkapazität in Anspruch nimmt. Ständige Vergleiche. Also es hat mich aus den Socken gehauen, finde ich wirklich krass. Wenn das stimmt, muss ich an der Stelle dazu disclaimern. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber es gibt die Theorie des sozialen Vergleichs. Und zwar geht es da um die Arbeit von Leon Festinger. Und zwar heißt die A Theory of Social Comparison Processes. Genau. Die wurde im Jahr 1954 von Leon Festinger eben begründet. Und eine dieser Annahmen, die er dabei aufgestellt hat, ist im Grunde, dass wir dazu neigen, uns mit Menschen zu vergleichen, bei denen wir die nötigen Informationen zu den Vergleichspunkten haben. Also mit Menschen, die uns sehr nahe stehen zum einen, die einen ähnlichen Hintergrund haben, ähnliche Fähigkeiten, Meinungen wie wir selbst. Und dazu gehört eben auch die gleiche Lebensphase, denn das sind ja auch oft irgendwie die besten Freundinnen, Geschwister oder auch Freundinnen aus dem Studium, die zum Beispiel den gleichen Abschluss machen. Das sind ja alles Menschen, mit denen wir uns tatsächlich irgendwie vergleichen können, weil wir da eine Überschneidung wahrnehmen. Und eben das ist die Annahme, dass wir uns oftmals Menschen aussuchen zu dem Vergleich, mit der wir diese Überschneidung sehen und eben eine entsprechende Vergleichsgrundlage wahrnehmen. Und macht total Sinn in meinen Augen, merke ich auch bei mir selber. Ich vergleiche mich insbesondere mit Menschen in meinem Alter, die im besten Fall auch noch den gleichen Abschluss an der gleichen Uni machen und schaue halt, was die treiben. Und also weil ich das am ehesten mit meiner Situation vergleichen kann, aber natürlich auch alle so in meinem Dunstkreis, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Viele sind ja auch in einer komplett anderen Bubble, was dann wieder nochmal ein anderer Vergleich ist. Und genauso ist es auch mit meinen Eltern, das kennen vielleicht auch die einen oder anderen von euch. Über die weiß ich natürlich einfach sehr viel, logisch, eben genau auch darüber, was sie alles erreicht haben bis heute und dass das ein Grund ist, dass ich so privilegiert aufwachsen durfte, wie ich es eben bin. Und ja, dieser Vergleich gerade mit den Eltern ist auf der anderen Seite aber auch super schwer, Denn meine Eltern sind ja zu einer ganz anderen Zeit aufgewachsen. Es gab völlig andere Bedingungen. Allein das Thema Wohnen, wenn ich mir im gleichen, also werde ich mir in dem gleichen Alter ein Haus leisten können? Also ich glaube an mich und ich bin Optimistin, aber mal ganz realistisch gesehen, I doubt it. Ich sehe das aktuell nicht so. Und das lässt sich diesen Vergleich natürlich nicht besser anfühlen. Und nach der Theorie von Festinger gibt es unterschiedliche Richtungen, in die wir uns vergleichen. Es gibt zum einen Aufwärts- und zum anderen Abwärtsvergleiche. Und wer sich abwärts vergleicht, sucht sich eben bewusst Menschen dafür aus, die in dem zu vergleichenden Merkmal, sag ich mal, unterlegen sind. Das heißt, als Beispiel, ich frage mich, wie erfolgreich ich gerade dabei bin, meine Karriere voranzutreiben, also im ganzen Lebensbereich Beruf. Und um mich selber einzuschätzen, brauche ich ja Referenzpunkte, in dem Fall eben Menschen aus meinem Umfeld oder Alter. Und bei einem Abwärtsvergleich würde ich mir jetzt eben Menschen dafür aussuchen, die in meinen Augen schlechter dastehen oder dran sind, was eben dieses Merkmal, den Beruf angeht. Und das kann man ja zum Beispiel an Metriken messen wie Geld oder auch der Zufriedenheit. Und da wäre eben der Gedanke zum Beispiel, die Person verdient x Euro weniger als ich und ist super unzufrieden in ihrem Job, ergo, mir geht es eigentlich ganz gut. Und somit bewerte ich dann quasi, wie ich mich eigentlich sehe und werte dann aber auch meine Situation auf und damit auch meinen Selbstwert. Denn im Grunde geht es bei dieser Vergleichsform, also bei diesem Abwärtsvergleich, genau darum, wir wollen uns, wenn auch unbewusst, besser fühlen, indem wir uns selber aufwerten und dafür andere abwerten. Generell haben wir uns wahrscheinlich auch alle schon mal abwärts verglichen in irgendeinem Lebensbereich. Das ist, glaube ich, auch irgendwo ein Stück weit normal, gerade in Themen, wo wir wirklich strugglen. Aber es ist gut, das zu wissen, finde ich, weil gesund ist es nämlich auf der anderen Seite auch nicht. Grundsätzlich kann man sagen, dass Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl sich viel häufiger abwärts vergleichen als Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl zum Beispiel, einfach weil sie diesen geringen Selbstwert dadurch kompensieren wollen. Und dann gibt es ja, wie gesagt, noch den Aufwärtsvergleich. Und da wird als Vergleichsmodell eine Person herangezogen, die wieder in diesem Merkmal mir überlegen scheint. In dem Beispiel von vorhin hätten wir also das Gefühl, dass die mega erfolgreich ist, voll viel Geld verdient, in einem guten Unternehmen ist oder vielleicht gerade erfolgreich ein Startup aufzieht. Da ist natürlich Erfolg auch super subjektiv bewertet, aber was auch immer unsere Vorstellung von Erfolg ist, wir suchen uns jemanden, der weiter ist als wir, was es angeht. Und das wiederum kann natürlich negative Auswirkungen auf unser eigenes Selbstwertgefühl haben, weil man ja selber die unterlegene Person ist. Und mit aufwärts gerichteten Vergleichen oder Vergleichen generell geht ja auch immer ein Stück weit Neid einher. Da gibt es aber auch wieder Unterschiede. Es gibt einmal konstruktiven und destruktiven Neid. Konstruktiver Neid ist eigentlich unser Antrieb zur Verbesserung, bei dem wir uns von Personen inspirieren lassen, die uns zeigen, was möglich ist, wenn wir der Meinung sind, dass diese Person zu Recht in der Position ist, wo sie ist. Bei destruktivem Neid denken wir das nicht. Also wir glauben, die Person ist nicht an der Position, die sie verdient, gönnen ihr den Erfolg nicht und wollen uns entsprechend über sie stellen. Und ja, wenn man jetzt mal ehrlich ist, so richtig geil ist keine der beiden Vergleichsformen. Und das einzig Gesunde, was, glaube ich, was man bei Vergleichen machen kann, ist, wenn man es schafft, andere als Inspirationsquelle zu framen. Also, dass ich sehe, also in Abwärtsvergleich sowieso schwierig, meiner Meinung nach, also zumindest in dem Fall, den wir jetzt gerade besprochen haben, aber bei den Aufwärtsvergleichen, wenn wir es schaffen, die Person einfach als Inspiration zu sehen und und uns, aber da, dass wir aber gleichzeitig schaffen, dabei realistisch zu bleiben und nicht zu hart zu uns selber zu sein, dann ist es eigentlich die Art von Vergleichen, die uns motiviert, uns zu verbessern, aber auch gleichzeitig nicht unser Selbstwertgefühl irgendwie, dass wir unser Selbstwertgefühl damit schaden. Und ich habe euch auf Instagram auch wieder gefragt, was ihr für Gedanken generell zu dem Thema für die Folge habt. Und mir wurde da wieder geschrieben und auch ein interessanter Gedanke geteilt, der jetzt an der Stelle gerade ganz gut passt, nämlich, ob wir uns nicht vielleicht auch manchmal mit zu vielen Personen gleichzeitig vergleichen. Also wenn Person A jetzt Stärke A hat und Person B Stärke B, dann ist es ziemlich unrealistisch, dass wir auch Stärke A und B gleichermaßen haben müssen. Ziemlich genau so wurde mir das geschrieben und ich fand das irgendwie so einleuchtend, dass ich das jetzt einfach mal genauso aufgenommen habe. Deshalb wichtig und gut, andere als Inspiration zu sehen, aber wir müssen natürlich auch schauen, was ist wirklich realistisch und uns nicht bei allen quasi hier Cherrypicking-mäßig die ganzen coolen Eigenschaften rauszupicken und dann von uns selber zu erwarten, dass wir das alles vereinen, weil uns das alles inspiriert. Genau. Und auch einfach nicht so streng mit uns zu sein, weil ich glaube sowieso, dass niemand uns so streng bewertet, wie wir uns selber. Und ja, ich meine, warum sollten sie das auch tun? Am Ende des Tages ist es ja auch nicht deren Leben genauso wenig umgekehrt. Wichtig bei diesem ganzen Thema Vergleichen ist, gerade wenn man auf dieses liege ich im Leben zurück? Das ist ja so ein bisschen wie eine Timeline, kann man sich, ich stelle mir das immer vor wie so ein Zeitstrahl, die man so aufeinanderlegt oder so und dann guckt man, wo bin ich, wo sind andere Personen, aber diese Timeline von anderen ist eben nicht meine und auch nicht die Timeline, die so von der Gesellschaft vielleicht vorgelebt wird, ist auch nicht meine und was so ganz allgemein als normal angesehen wird, muss eben auch nicht für mich stimmen. Also in meiner Wahrnehmung ist es zumindest jetzt als Frau zum Beispiel mit Anfang 30 Kinder zu bekommen. Das ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Bild, das ist mir irgendwie, habe ich irgendwie eingeprägt. Aber ganz ehrlich, wer sagt das denn eigentlich? Vor allem, wenn ich mit 30 kinderlos und Gott bewahre, auch noch unverheiratet sein sollte, dann lebe ich ja trotzdem weiter. Also was passiert denn wirklich, wenn wir solche Meilensteine in Klammern Meilensteine nicht erreichen. Es passiert einfach nichts. Also die Sonne geht trotzdem auf und wieder unter und niemanden juckt es eigentlich so wirklich, auch wenn wir jetzt 30 sind und an einem anderen Punkt stehen und uns einfach anders entschieden haben. Das ist genauso fair, genauso in Ordnung. Und die Frage ist ja auch, wie glücklich wäre man eigentlich, wenn man diese Meilensteine erreichen würde? Also ist dieses Erreichen denn genau dieses Etwas, wonach wir dann wirklich streben? Ist halt die nächste Frage. Ich glaube, dass wir dann am glücklichsten sind, wenn wir es schaffen, wirklich unser eigenes Tempo zu finden, uns auf Fahren zu konzentrieren und dabei eben die Straße im Blick behalten, anstatt ständig nach rechts und links zu schauen, ob uns jemand überholt. Man darf an der Stelle nämlich auch einfach nicht vergessen, dass wir alle unterschiedliche Startbedingungen haben. Also selbst wenn ich mit meinem gebrauchten Fiat 500 das Gaspedal voll durchdrücke und auf der Autobahn entlang jucke, wird mich jemand in einer G-Klasse sowas von easy überholen und das auch noch mit Tempomat. Das war jetzt gerade eine Analogie. Ich muss die noch durchdenken, ob die wirklich hinten raus Sinn macht, aber so stelle ich es mir gerade zumindest vor. Ist es unfair? Ja, vielleicht, aber das ist auch irgendwie die Realität, denke ich mir. Und das schneidet auch ein viel größeres Thema an, was ich an anderer Stelle gerne mal eingehe. Aber für den Moment hoffe ich, dass ihr wisst, was ich sagen möchte. Die Umstände entscheiden, wie wir unseren Weg gehen und die sind eben bei allen verschieden. Und gerade dieses Individuelle ist ja auch eigentlich das, was wirklich spannend ist daran, oder? Also alle Entscheidungen haben mich ja bisher zu der Person gemacht, die ich bin und zu den Umständen geführt, in denen ich momentan lebe, egal ob das jetzt Beziehungen sind, der Wohnort, körperliche Fitness, mentales Wohlbefinden oder noch andere Dinge. Und genauso wird es ja in der Zukunft weitergehen. Es ist wie so, also es ist eigentlich wie mit einem Roman. Also da verbringen wir ja auch nicht die ganze Zeit damit, nur das Ende, also nur auf das Ende zu warten, um die finalen Antworten zu bekommen. Also geht es wirklich um die finalen Antworten, weil jeder Teil der Geschichte ist wichtig, um das große Ganze zu verstehen. Die könnte man ja gar nicht überspringen. Bei Romanen erwarten wir ja auch nicht, dass alles sofort am Anfang Sinn ergibt und dass wir wissen, wie es ausgeht. Also es ist ja ganz im Gegenteil, das würde ja die ganze Spannung zunichte machen. Stattdessen bleiben wir, während wir lesen, ja super neugierig, interpretieren, spekulieren, was könnte passieren, was ist passiert. Und im Grunde können wir unser Leben auch mal auf diese Perspektive, aus dieser Perspektive betrachten, statt dauerhaft so in unserem eigenen Wald zu stehen. Mir hilft es nämlich zum Beispiel einfach mal so eine beobachtende Sichtweise einzunehmen und zu schauen, was eigentlich gerade so abgeht, um mir zu denken so, ah, okay, ja, cool, spannend, das passiert also gerade und das liegt daran, weil ich mich vorher so und so entschieden habe. Und eben, weil wir das Ende nicht kennen, ist das Coole ja, dass wir auch einfach uns verändern können, wenn uns danach ist. Also einfach mal einen Aufschlag machen und dann weiterschauen. Ich habe kürzlich einen super schönen Spruch gelesen, den möchte ich mal kurz mit euch teilen. Und zwar war der: Es gibt keinen falschen Weg, den Weg zu gehen, der das eigene Leben ist. Wenn wir ganz genau wissen, was als nächstes kommt, ist das oft so, weil wir den Weg oder dem Weg eines anderen folgen. Und ich finde, da steckt so viel Wahres drin. Wir wissen halt einfach nicht, wie es weitergeht. Woher denn auch? Ich meine, wenn wir unser Leben jetzt wieder Buchanalogie uns wie ein Buch vorstellen, dann ist es eben kein Roman, den wir einfach chronologisch durchlesen und wo wir Seite für Seite umblättern, sondern dieses Buch wird ja just in time geschrieben. Also als würde jemand in real life quasi mittippen. Und deswegen haben wir auch die Möglichkeit, das mitzugestalten, weil wir ja die Leute sind eigentlich, merke ich gerade, die mittippen und eben mitgestalten, anstatt dass wir uns irgendwie unserem Schicksal ergeben, mal ganz davon abgesehen, dass ich eh nicht an Schicksal glaube. Und am Ende ist es eben wirklich Tag für Tag sind es die kleinen Entscheidungen und die Routinen, die den Unterschied machen. Und auf der Ebene mag der Tag jetzt so vor sich hin plätschern, aber im Big Picture machen meiner Meinung nach genau diese Routinen und diese kleinen Entscheidungen, die wir so Tag für Tag treffen, eben den Unterschied und prägen unseren Weg und sind der Grund, warum wir heute da sind, wo wir sind und nicht an einem anderen Punkt. Und das ist, by the way, auch warum ich das ganze Thema Entscheidungsfindung so mega abhype, weil es ja einfach entscheidend ist. Und in unseren Entscheidungen und Urteilen ist halt das Problem, dass wir halt super gebiased sind und einfach unfassbar fehlbar in unseren Entscheidungen sind und wir ja meist überhaupt keine gute Informationsgrundlage haben, auf denen wir die eigentlich basieren. Und das wird beim Thema Vergleichen von vorhin ja auch super deutlich, weil wir vergleichen einen Punkt in unserer Journey mit einem Punkt von jemand anderem und das super oft auch noch auf Social Media. Also das ist dann die Basis. Es ist also im Grunde ja nur eine Momentaufnahme einer Facette einer Person. Das ist ja sowas von nicht aussagekräftig, wenn man sich mal rational überlegt. Es sagt so wenig aus, es reicht uns und unserem Gehirn, muss man fairerweise dazu sagen, erst recht, um uns ein Bild zu machen und eine Situation einzuschätzen. Und dabei vergessen wir allerdings auch, dass wir ja immer noch dynamisch sind, also dass es halt wirklich nur Momentaufnahmen sind, aber dass ja nicht das Leben ist und dass wir uns verändern und eben nicht nur aus einer Facette bestehen, sondern aus ganz, ganz vielen Lebensbereichen. Und ich habe gerade schon mal Social Media angesprochen. Ich finde, soziale Netzwerke befeuern das Ganze halt enorm, denn eben auch auf einzelne Lebensabschnitte basiert, nehmen wir jetzt mal LinkedIn, das ist der perfekte Ort, um nur den Lebensbereich Karriere zu vergleichen. Also ich sehe da, wie Leute vermeintlich muss man ja dazu sagen, wir wissen es ja nie so zu 100%, ultra erfolgreich ihr Business aufbauen. Und ich sag's ehrlich, ich finde es cool. Mich inspiriert es auch und motiviert das an vielen Stellen. Ich vergleiche das aber auch automatisch mit meiner Situation und frage mich, ob ich sowas nicht auch erreichen müsste oder hätte auch schon erreichen können. Und gleichzeitig sehe ich auch nur so einen kleinen Schnipsel von dem, wie es wirklich ist. Also finde ich es immer noch so cool, wenn ich wüsste, dass die Person dafür 80 plus Stunden arbeitet, ihre Gesundheit vielleicht dabei aufs Spiel setzt und ihre sozialen Kontakte vernachlässigt. Ist jetzt fiktiv, aber die Frage ist, lohnt es sich deshalb, das Ganze hinzunehmen? Also, oder würde ich das dann nicht mehr so idealisieren oder was es auch immer ist? Insbesondere auf dieser geringen Informationsbasis von diesem einen Posting, was wir dann mal sehen. Ich meine, wir brauchen nur ein paar Klicks, nur ein paar Swipes und endless Scrolling, um uns davon zu überzeugen, dass alle um uns herum krass den Plan haben, voll wissen, wie es abgeht, wie das Leben läuft und vor allem auch, was sie tun. Und noch mal eine These an der Stelle, ich glaube, dem ist einfach nicht so. Also wenn ich mich mit FreundInnen unterhalte, also wirklich mal ehrliche Gespräche führe, dann habe ich das Gefühl, zum Glück, dass das eigentlich niemand so richtig weiß, also wie das Leben funktioniert und was man am besten als nächstes macht. Weil rückblickend sieht das alles immer so logisch aus, aber in die Zukunft entschieden ist es ja nochmal eine ganz andere Frage. Und ich glaube, so ist es am Ende wahrscheinlich auch. Das Leben plätschert so dahin und manchmal warten oder erwarten wir irgendwelche bahnbrechenden Ereignisse oder Erfolge, die uns dann zeigen, dass wir vorankommen und uns weiterentwickelt haben und eben nicht zurückliegen im Leben. Die kommen aber ja in der Form nicht. Also ich glaube, die nehmen wir gar nicht als das wahr, denn sobald die da sind und die bahnen sich ja auch an, werden die halt super schnell zum Status quo und zur Normalität. Also die kommen ja nicht bang in unser Leben und dann sind wir auf einmal ein völlig anderer Mensch, sondern die haben sich ja im Normalfall irgendwie angebahnt. Und ich glaube, wir können wirklich ruhig mal mehr darüber nachdenken, was wir eigentlich schon alles erreicht haben. Thema Dankbarkeit, so wichtig. Ich finde, das hört sich immer so ein bisschen Larifari an, aber wir lenken unseren Fokus ja weg von dem, auf was wir noch erreichen wollen, also was uns noch fehlt, und lenken den quasi oder besinnen uns darauf, was wir denn eigentlich aktuell schon haben und aus wie vielen Gründen unser Leben aktuell schon ziemlich cool ist. Und das Gute an Dankbarkeit ist, dass es zu so einer positiven Spirale führt. Und je mehr wir uns darauf fokussieren, was wir haben, desto mehr nehmen wir genau das eben wahr und desto reicher, also so fühlt es sich wirklich an, fühlen wir uns auch einfach. Denn ich glaube, wir leben voll oft heute einfach das, was wir uns als unser Vergangenheits-Ich gewünscht haben. Und das wird natürlich nur deutlicher, wenn wir uns bewusst machen, was wir alles schon erreicht haben. Und dabei darf man eben auch nicht vergessen, dass für uns das vielleicht normal ist, was wir erreicht haben, aber andere hätten das womöglich auch super gerne erlebt, die das nicht erlebt haben. Und das, finde ich, ist noch ein Grund mehr, dankbarer zu sein, weil einfach nichts, wie sagt man, manchmal fallen mir nur die englischen Wörter ein, nothing is for granted, also das wollte ich eigentlich sagen. Also was wir erreicht haben oder was wir als das ansehen, ist ja total subjektiv und es ist relativ leicht, das irgendwie an materiellen Werten oder Eigentum zu messen, aber welche Bedeutung hat das denn eigentlich am Ende des Tages wirklich für uns? Und das ist auch eine Nachricht, die mich erreicht hat, dass wenn wir weniger Geld haben, liegt das dann, also liegen wir dann irgendwie weiter zurück auf dieser, was es auch immer ist, auf dieser Vergleichsrange? Das ist, glaube ich, eine sehr persönliche Frage, auf die, glaube ich, jeder und jede von uns auch nur eine ganz persönliche Antwort finden kann. Und finde es aber ein sehr spannendes Thema, würde ich auch mal gerne drauf eingehen, generell auf das Thema Geld, Money Mindset und so weiter und so fort. Mein Fazit an der Stelle insgesamt ist eigentlich, dass, und es hat mir auch eine Freundin geschrieben, dass es sowas wie zurückzuliegen einfach nicht gibt, weil es auch nicht so etwas wie einen universellen Zollstock gibt, den man einfach an unser Leben anlegen könnte, um damit zu messen, wie weit wir sind oder wie gut, ob wir einen Vorsprung haben oder nicht. Leben und Erfolg sind nicht linear und es lässt sich nicht vorhersagen oder am Ende bemessen, weil wir alle Erfolg als völlig unterschiedlich definieren und deswegen auch nichts verpassen. Das habe ich auch gelesen, dass so das Gefühl ist, man verpasst was und ich kenne das zu 100%. Ich denke mir, wenn ich jetzt aber irgendwie frei sein will, dann verpasse ich dieses ganze Gesettel und sowas. Und ja, das fühlt sich einfach komisch an. Auf der anderen Seite so ein 10-Jahres-Plan, keine Ahnung, ich versuche aktuell irgendwie herauszufinden, was sich so easy anfühlt und einfach nun dem nachzugehen, weil das ist auch irgendwie alles, was wir gerade haben. Und ich glaube, also oder so stelle ich mir das vor, es geht einfach darum, so einen Dominostein umzustoßen, also einfach nur einen. Und was das für einer ist, das kann auch jeden Tag anders aussehen und auch das Beste zu geben, ist jeden Tag irgendwie was anderes. Ich glaube, am Ende des Tages geht es einfach nur darum, in Bewegung zu bleiben, so einen Stein umzustoßen, dass der wiederum irgendwie einen anderen Stein umstößt und dann das irgendwie so ein bisschen losgeht und das, also wir können uns ja nur in die richtige Richtung bewegen, wenn wir uns überhaupt mal bewegen. Also stehen zu bleiben bringt uns ja am Ende des Tages wirklich nirgendwo hin. Also das ist von allem eigentlich die allerschlechteste Option. Da gehe ich lieber nochmal einen Umweg oder auch einen Weg, der noch nicht so viele Leute einfach gegangen sind. Und deswegen ist es irgendwie komisch, weil das ist dann nicht so der Norm entsprechend. Aber es hat ja voll den Wert und man bleibt eben nicht auf der Stelle. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und das ist gerade so aktuell meine Ansicht zu diesem Thema, zumindest in dieser kleinen Momentaufnahme hier. Und wenn dich das zum Nachdenken angeregt hat, dann freue ich mich, wenn du mir bei Instagram schreibst. Vielleicht können wir uns darüber austauschen auf Voices and Choices. Und teile die Folge auch gerne mit Menschen in deinem Umfeld, von denen du glaubst, dass sie das auch interessiert und dass sie sich auch damit auseinandersetzen möchten. Und das hilft dem Podcast zu wachsen, genauso auch wie eine ehrliche Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du das gerade anhörst. Das ist für mich persönlich Erfolg, wenn ich so Nachrichten bekomme und ich habe wirklich aufgehört, das irgendwie mit anderen zu vergleichen, weil es ist ein Passion-Project und es gibt andere, viel größere Podcasts da draußen. Aber mal ganz ehrlich, das ist nicht meiner. Und irgendwie ist es doch cool, dass man selber so seinen Weg geht. Und das versuche ich aktuell. Und ich freue mich immer sehr darüber, wenn da Leute mitgehen, indem sie mir schreiben. Das ist einfach wirklich so krass. Also es macht einfach wirklich Spaß und dafür möchte ich Danke sagen. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich freue mich sehr, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Klingt immer so nach TV. Aber ja, wieder reintunet quasi. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir in der Zeit können wir über Instagram oder so in Kontakt bleiben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag, wo auch immer ihr gerade seid, was auch immer ihr gerade macht. Macht das Beste draus, seid dankbar und ja, ihr seid genau da richtig, wo ihr seid und ihr seid an sich auch genau richtig, wie ihr seid. Das hört sich vielleicht ein bisschen cheesy an, aber es ist, wie es ist. Macht's gut, bis dann.